Am Telefon ist jetzt Boris Reitschuster. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind Journalist, Russlandkenner, haben länger in Moskau gearbeitet und haben auch viele Bücher zum Thema geschrieben. Jetzt vor kurzem, da gab es eine Geschichte aus Berlin von einem 13-jährigen Mädchen, das ist eine Weile nicht nach Hause gekommen und ist dann doch nach Hause gekommen. Was ist da genau passiert?
So wie es jetzt aussieht, und da muss man immer unter Vorbehalt sprechen, weil die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, ist es so, dass dieses Mädchen 30 Stunden lang verschwunden war, dass es dann nach Hause kam, dass dann die Eltern zur Polizei sind und sagen, das Kind wurde von einer Gruppe von Flüchtlingen entführt und vergewaltigt, dass sich diese Vorwürfe dann aber nicht bestätigt haben und im Moment spricht vieles dafür, dass das Mädchen einfach ausgebüxt ist von zu Hause mit Freunden, dass es dann offenbar auch zu intimen Kontakten gekommen ist, dass diese aber im beiderseitigen Einvernehmen stattfinden, die Staatsanwaltschaft aber dennoch ermittelt, da bei einer 13-Jährigen auch sexuelle Kontakte im beiderseitigen Einvernehmen ein Straftatbestand sind, und zwar die Verführung von Minderjährigen. Die russischen Medien haben hier eine ganz seltsame Strategie, weil auf der einen Seite berichtet Sputnik, das Kreml-Medium hier in Deutschland, mal, dass diese Vergewaltigungsvorwürfe sich jetzt nicht bestätigt haben. Die russischen Medien für das Inland, so für Russland und für die Russlanddeutschen hier, berichten dagegen, dass man diese Vergewaltigungsvorwürfe weiter aufrechterhält.
Die Geschichte fand in Berlin statt, ist eigentlich jetzt nicht weiter berichtenswert, aber es ging eben vor allen Dingen in die russischen Staatsmedien und es war vor allen Dingen ein russischsprachiger Fernsehsender. Welcher war das, der die Geschichte weiterverbreitet hat?
Das war der Hauptsender in Russland, der erste Kanal. Das ist so wie hier die ARD, und die hatten einen Bericht, der anmoderiert wurde mit den Worten: In Russland, in Deutschland fangen jetzt die Flüchtlinge an, Minderjährige zu vergewaltigen. Und wenn man sich diesen Bericht ansah, dann bekam man den Eindruck, dass in Deutschland hier die sexuelle Gewalt an Kindern überhand nimmt, dass man das Ganze nicht mehr unter Kontrolle bringt und noch schlimmer, dass die Polizei sich weigert, diesen Verbrechen nachzugehen. Und so wurde in diesem Bericht ein Verwandter, der Onkel dieses Mädchens, zitiert, der vor laufender Kamera sagte, man habe sie bei der Polizei überredet, sie solle sagen, das sei freiwillig gewesen. Er ging dann so weit zu sagen, sie habe die Erwachsenen verführt, das habe man dem Kind gesagt bei der Polizei. Abstruse Vorwürfe.
Dann gibt es eine deutschsprachige Facebook-Seite, die nennt sich Anonymous. Das ist aber nicht die echte Anonymous-Seite. Die hat schon über 1,5 Millionen Folgende. Und manche vermuten, dass Mario Rönsch hinter dieser Seite als Admin steckt, aber das ist nicht so ganz sicher. Und diese Seite hatte den Bericht dann nochmal draufgebracht bei sich mit deutschen Untertiteln.
Ganz genau. Und bei dieser Seite ist es so, man muss da vorsichtig sein, weil, so wie ich weiß, der Herr Rönsch auch gerichtlich vorgeht gegen Vorwürfe, er stecke hinter dieser Seite. Aber es ist ganz eindeutig, dass A, diese Seite nichts zu tun hat mit dem Anonymous-Netzwerk, und B, dass diese Seite sich liest wie die Pravda, dass dort der Hauptinhalt russische Propaganda ist, und daraus muss jeder logisch denkende Mensch seine Schlussfolgerungen ziehen.
Aber nicht nur russische Propaganda, sondern es sind eben auch viele fremdenfeindliche Inhalte drauf und rechtspopulistische.
Da muss ich sagen, das halte ich für russische Propaganda auch, denn wenn ich mir ansehe, was die russischen Medien verbreiten, was die nach Deutschland ausstrahlen, wir müssen ja immer daran denken, dass es hier nach Schätzungen bis 6 Millionen russischsprachige Menschen gibt. Das ist Rechtspopulismus, das ist Hetze gegen Fremde. Zum Beispiel, ich möchte Ihnen nur ein paar Beispiele nennen, dass man sagt, die Flüchtlinge seien bakteriologische Bomben. Man sagt, die Flüchtlinge seien wie Heuschrecken. Europa werde überschwemmt. Das sei das Ende des Abendlandes. Und ich könnte diese Liste jetzt sehr, sehr lange fortführen. Das sind Berichte, die nach deutschem Recht Volksverhetzung sind in meinen Augen.
Jetzt nochmal zu dieser Geschichte mit dem 13-jährigen Mädchen. Es gab also dann auch Reaktionen, vor allen Dingen am vergangenen Wochenende, am 23. und 24. Januar. Und da gab es in Berlin vor dem Kanzleramt eine Kundgebung, aber auch in eigentlich keiner ostdeutschen Stadt, aber in westdeutschen Städten und dort mit Schwerpunkt auf Süddeutschland. Was waren das so genau für Demos?
Das waren Demonstrationen. Ich war auf einer dieser Demonstrationen und das waren Demos, wo ich den Eindruck habe, dass die stramm gesteuert waren. Da hatte man die typischen Organisationsstrukturen, die man in Moskau hat bei gesteuerten Demonstrationen. Und es war aber nicht so, dass die Teilnehmer gekauft waren. Da hatte ich den Eindruck, das waren Menschen, die wirklich gekommen sind, weil sie sich Sorgen machen. Aber es war eigentlich ganz klar zu sehen, dass hier vor Ort das Ganze organisiert war.
Jemand hat zusammengerechnet, die verschiedenen Meldungen aus den einzelnen Städten, da waren immer so mehrere hundert Teilnehmer und dass insgesamt in Deutschland so zwischen 10.000 und 13.000 Leute demonstriert hatten, jetzt am Wochenende zu diesem Fall.
Genau so war das. Wenn man die einzelnen Berichte zusammenzählt, dann kam man, das war meine Zählung beziehungsweise die Zählung auf meiner Facebook-Seite von Facebook-Freunden, dann kam man auf 10.000 auch aufgeschlüsselt.
Dieser Fall mit dem 13-jährigen Mädchen, mit der angeblichen Vergewaltigung, wenn das von Kreml-Medien so gepusht wird, was könnte das Motiv dafür sein? Ich meine, die Kreml-Medien sind ja nicht frei, sondern die stehen ja unter Kontrolle der russischen Regierung. Was könnte das Motiv der russischen Regierung von Putin sein, da so eine Desinformation zu verbreiten?
Wladimir Putin sagt bei jeder Gelegenheit, dass er überzeugt ist, dass die Amerikaner und der Westen die Lage in der Ukraine destabilisiert haben, dass man dort Demonstranten für Geld auf die Straße gebracht hat, dass man versucht hat, dort die Stimmung anzuheizen. Es gibt eine neue Militärdoktrin von Gerasimov, wo man sagt, auf genau diese Methoden des Westens im Inland Unruhe zu stiften, müsse man mit den gleichen Methoden antworten. Und ich denke, was wir hier erleben, ist genau das für Menschen, die sich nicht mit Russland befassen. Nicht mit dieser Militärdoktrin befasst, klingt das wie eine absurde Verschwörungstheorie. Na, das gibt es doch überhaupt nicht. Aber leider, man muss nur die Originalberichte lesen, man muss hier nur eins und eins zusammenzählen und dann sieht man, es ist leider keine Verschwörungstheorie. Man kann es mit Zitaten belegen, dass Russland solche Absichten hat. Und wenn man dann ansieht, was hier passiert und sieht, wie ähnlich das ist, dann wäre es fahrlässig, hier nicht Rückschlüsse zu ziehen.
Können Sie genaueres zu dieser russischen Militärdoktrin sagen?
Das in dieser Gerasimov-Doktrin heißt es unter anderem, dass man binnen kürzester Zeit blühende Landschaften und normale Gesellschaften durch Desinformation und unter Ausnutzung des Protestpotenzials der Bevölkerung in Bürgerkriegsgebiete verwandeln kann. Ich denke mal nicht, dass das in Deutschland möglich ist. Dazu ist in meinen Augen unsere Gesellschaft zu stabil, aber ich denke, Unruhe kann man stiften und leider fällt doch vieles auf fruchtbaren Boden, weil wir im Moment in Deutschland eine enorme Vertrauenskrise haben, eine Krise der Institutionen und ich denke, wir sollten uns immer vor Augen halten, dass diese russische Propaganda so erfolgreich ist. Das liegt daran, dass wir enorme Probleme haben und dass wir enormen Reformbedarf hier in Deutschland haben.
Die Familie des 13-jährigen Mädchens hat sich einen Anwalt genommen, der heißt Alexei Dankwart. Zu dem könnte man vielleicht auch noch etwas sagen. Der ist Stadtrat der Partei Die Linke in Leipzig und der kommt auf einer Liste vor von Kooperationspartnern von Anna News. Das ist die Abkhazien Network News Agency und diese sogenannten News Agency verbreitet russische Kriegspropaganda im Ukraine-Konflikt und zu Syrien. Und dieser Stadtrat Alexei Dankwart war auch vermutet worden als Admin einer Facebook-Gruppe Anti-Maidan Deutsch. 2014 war das.
Es gibt hier in Deutschland ganz starke Netzwerke, bei denen die Fäden in Richtung Moskau führen und auch zur russischen Botschaft. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass dieser Anwalt, Herr Dankwart, diesen Netzwerken sehr nahe steht und er ist in der Vergangenheit aufgefallen durch Hetze. Unter anderem hat er gesagt, dass die Politik des Westens in der Ukraine der Lebensraumpolitik Hitlers gleiche Oder er hat gesagt, dass die ukrainischen Frauen schon immer sehr willig gewesen seien. Danach hat er allerdings behauptet, die Seite sei gehackt geworden. Dieser Dankwart ist in meinen Augen sehr, sehr suspekt und auch ein typisches Beispiel dafür, wie und mit wem die russische Propaganda hier zusammen funktioniert.
Jetzt nochmal zu diesen Demonstrationen und Kundgebungen, die am Wochenende stattfanden. Zu dem Fall des 13-jährigen Mädchens waren ja auch fremdenfeindliche Demonstrationen. Da waren viele der Teilnehmer Russlanddeutsche, aber es hatte sich zum Beispiel in Berlin auch Bergida mit reingehängt und so AfD- und NPD-Spektrum bei einigen Demonstrationen, denke ich.
Das ist das Erstaunliche. Es gibt aber sehr viele Anzeichen dafür, dass Russland hier mit einem rechten Netzwerk zusammenarbeitet. Es ist erwiesen, dass Moskau zum Beispiel Marine Le Pen, die Rechtsextremen in Frankreich finanziert, es gibt Kontakte zwischen AfD und russischer Botschaft. Und deshalb ist das leider keine Überraschung.
Es waren zwar viele Russlanddeutsche bei diesen Kundgebungen dabei, aber das heißt natürlich jetzt auch wieder nicht, dass Russlanddeutsche per se in Deutschland jetzt Putin-Anhänger wären oder Fremdenfeinde oder so, sondern das ist ja dann auch innerhalb dieser Community nur ein Teil. Aber ist das ein Problem, diese russischsprachigen Medien, die unter Kreml?
Das ist ein ganz großes Problem. Das Problem ist, dass wir es in Deutschland nicht geschafft haben, eine Alternative zu diesen russischen Propagandamedien auf die Beine zu stellen, dass die Millionen russischsprachigen Menschen hierzulande, die in ihrer Muttersprache sich informieren wollen, Fernseh schauen wollen, unterhalten werden wollen vor allem, dass wir die dieser Hasspropaganda aussetzen. Es gäbe Alternativen, man könnte die auch relativ kostengünstig umsetzen. Stattdessen macht zum Beispiel die Deutsche Welle ein Programm auf Englisch mit viel, viel Geld. Das halte ich für einen Schildbürgerstreich. Englische Programme gibt es genügend in der Welt und wir Deutsche sind da ausgesprochen naiv. Ich kenne Familien, wo die Eltern sich nicht mehr mit den Kindern unterhalten, weil die Kinder sich in deutschen Medien informieren, Putin kritisch sind, die Eltern in russischen Medien sich informieren und extrem Putin feindlich sind. Das Gute an der Entwicklung ist, wir hatten rund 10.000 Menschen auf der Straße. Das ist ein kleiner Bruchteil der Russlanddeutschen und wir sollten uns hüten, diese Menschen pauschal hier zu beschuldigen. Ich kenne selber sehr viele, ich habe größten Respekt und ich denke, wir müssen diesen Respekt auch alle zeigen. Aber das Problem ist, wie bei jeder Bevölkerungsgruppe, völlig unabhängig von der Nationalität, sie finden überall einen gewissen Prozentsatz, der für Radikalisierung empfänglich ist. Und dieser Prozentsatz wird durch die russischen Medien wunderbar erreicht und instrumentalisiert und das ist sehr gefährlich.
Woran denken Sie, liegt es, dass es noch keinen so öffentlich-rechtlichen russischsprachigen Sender in Deutschland gibt? Oder in der EU gibt es ja auch zum Beispiel in Estland, Lettland und Litauen viele russischsprachige Menschen.
Ich denke, das Problem wird völlig unterschätzt. In den baltischen Staaten dachte man, die Leute sollen sich sofort integrieren. Wir wollen nicht, dass die auf Russisch weiter sich informieren. Dadurch hat man sie den russischen Medien anheimgeliefert. In Deutschland das Gleiche. Man sagt, sie sollen sich auf Deutsch informieren. Da bildet man sich ein Wunschbild von den Menschen, aber die Menschen informieren sich so, wie sie wollen, unterhalten sich so, wie sie wollen und das Thema wird auch völlig ignoriert.
Es gibt ja nicht nur russischsprachige Sender, die die Linie des Kremls vertreten, sondern es gibt auch deutschsprachige Kreml-Medien, zum Beispiel Russia Today und da gibt es ja jetzt die Geschichte von Pegida, also dieser Sender ist ja bei Pegida auch sehr beliebt. Pegida will am 6. Februar einen europaweiten Pegida-Tag machen. Es soll große Demonstrationen nicht nur in Dresden geben, auch in Bratislava und Warschau. Am Wochenende jetzt, am Samstag, am 23. Januar, hatten sich diese verschiedenen Pegida-Gruppen oder Sympathisanten in Rostocki im Academic Hotel and Congress Center getroffen. Das ist nördlich von Prag, ein Vorort. Und da hatte Pegidisten wie Tatjana Festerling, Lutz Bachmann veröffentlicht ein Foto, wo Bachmann und Festerling drauf waren. Dazu noch ein anderer Mann hinter einer Kamera und da war dann im Kommentarbereich eine Frage.
Was ist das für ein Typ hinter der Kamera?
Und da hat Bachmann dann geantwortet, der Kollege ist von RT. Später ist der Kommentar dann nicht mehr zu sehen gewesen, aber RT ist Russia Today. Und wenn man bei Russia Today guckt, sieht man dann auch, dass sie diese Bilder von diesem Treffen da benutzt hatten.
Solche Zusammenhänge, die halte ich für sehr besorgniserregend. Ich habe schon lange den Verdacht, dass bei Pegida russische Einflüsse vorhanden sind. Es ist nur schwer zu belegen. So etwas bestätigt aber diesen Verdacht und das ist großer Anlass zur Sorge.
Sie sind auch dabei, ein Buch zu schreiben. Das soll jetzt demnächst veröffentlicht werden.
Das Buch heißt Putins verdeckter Krieg, Moskaus Allianz gegen Europa. Und es geht genau darum, dass Putin versucht, die Lage zu destabilisieren in Europa, dass er vor allem versucht, die EU zu stören und seine große eigene Vision zu verwirklichen, einen eurasischen Raum. Und leider hat er dabei viele Verbündete in Deutschland bis hinein in die Regierung, die das vielleicht nicht so sehr verstehen, dass sie sich zu seinen Verbündeten machen und das teilweise in gutem Glauben tun.
Wann soll das Buch veröffentlicht werden?
Das Buch erscheint im April im Econ Verlag in Berlin.
Da bedanke ich mich bei Boris Reitschuster, Russlandkenner und Journalist, hat lange in Moskau gelebt, für das Interview.
Ich bedanke mich bei Ihnen.